Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die Süddeutsche titelt heute Morgen: Robotergehirne brauchen Regeln. Es geht darum, im Endeffekt ein humanes, ein menschliches, ein menschenwürdiges Leben zu gestalten vor dem Hintergrund dieser technischen Entwicklungen. Dabei sind Themen wie Robotik, Kybernetik, künstliche Intelligenz keine Entwicklung, die erst mit dem Begriff Industrie 4.0 aufgekommen sind, sondern schon weit ins letzte Jahrhundert zurückreichen. Um zu verstehen, was uns erwarten wird, dazu muss man die Historie kennen. Jemand, der sich Jahrzehnte mit dieser Historie beschäftigt hat, ist unser Autor des Buches Die humanoide Herausforderung. Er ist Autor mehrerer Fachbücher, Dozent und Studiengangleiter an der AKAD-Akademie. Darf ich Sie bitten, unseren Herrn Dr. Küppers als Vortragenden zu begrüßen.
Jetzt geht's? Ja, wunderbar. Von mir aus auch nochmal einen schönen guten Morgen zusammen. Vielen Dank für Ihr Interesse an dem Vortrag. Und ich möchte Ihnen heute nicht noch ein weiteres Fachbuch mit Details über Schrittmotorsteuerung, wie Roboter ihre Arme bewegen oder wie sie mit optischen Sensoren andere Personen oder Gegenstände erkennen, erläutern, sondern ich möchte Ihnen heute ein Buch vorstellen, wo ich verschiedene Aspekte, die mit der Robotik zusammenhängen, verknüpfe in diesem Buch. Das sind zum Beispiel Aspekte, die im Bereich der Medizin eine Rolle spielen, die im sozialen Bereich, im Arbeitsbereich eine Rolle spielen, die auch im Militär angewendet werden. Oder es gibt ja auch diesen ethischen Aspekt, der im Zusammenhang mit der Robotik sehr stark diskutiert wird. Das sind alles Einflussgrößen und Standpunkte, die ich Ihnen in diesem Buch versucht habe zusammenzubringen, ohne jetzt daraus ein ganz spezifisches Fachbuch zu machen. Das heißt, es ist ein sehr allgemein gehaltenes Buch und ich denke in dem Zusammenhang auch etwas herausstehend gegenüber den einzelnen speziellen Fachbüchern, die sich wie gesagt nur mit ganz kleinen, starken Themen beschäftigen. Ich möchte dann mal beginnen, indem ich, wenn das denn funktioniert, einen kleinen, aber ganz kurzen Rückblick auf die Historie der Entwicklung von Robotern zeige. Auf der linken Seite sehen Sie einen Roboter, konstruiert von vor über 500 Jahren von Leonardo da Vinci, einer der bekanntesten Universalgenies, die wir hatten. Er hat damals aus den Materialien, die ihm zur Verfügung standen, also das waren Hanfseile, das waren verschiedene Hölzer unterschiedlicher Härten und Weichheiten, Metalle natürlich, Kupfer, Messing und Blech, daraus einen Roboter hergestellt, wie man unschwer erkennen kann, natürlich auch für kriegerische Zwecke geeignet. Mehrere hundert Jahre später hat die Firma Westinghouse Electric ein ganz erstauntes Publikum auf der Weltausstellung in New York mit einem Roboter beglückt, der zudem auch noch angekündigt wurde als ein zweijähriger Roboter, der zudem auch noch rauchen kann. Also ein rauchender Roboter, sozusagen eine Sensation für die damalige Zeit, aber sehen Sie selbst. Der Ton ist jetzt etwas sehr leise, aber achten Sie nachher, nachdem der Moderator dem Roboter eine Zigarette in den Mund gesteckt hatte und ihm denn auch Feuer gibt, wie daraus eine Qualmwolke herausquillt. Gleich ist es soweit. Und das erstaunte Publikum hat wirklich gedacht, dass der Roboter raucht. In Wirklichkeit stand natürlich hinter der Bühne ein Mann mit einem langen Gummischlauch, der dann in den Mund des Roboters führte und hat dann da gepumpt, damit da Qualmwolken rauskam. Aber das Publikum schien so nach der Überlieferung her sehr begeistert zu sein. So viel zur Historie. Einteilen möchte ich meinen Vortrag nun in drei große Bereiche und das wäre zum ersten Mal, Ihnen Beispiele zu zeigen, was unter humanoide Roboter zu verstehen ist, wie sie unter uns schon wirken, Im zweiten großen Bereich würde ich auf die Kommunizierung oder die Kommunikation zwischen Mensch und Roboter eingehen, wie das vonstatten geht. Und drittens, wozu nützt eigentlich die Entwicklung von Robotern? Wem nützt sie vor allen Dingen? Und in dem Zusammenhang möchte ich auch den Begriff des Anthropozäns erwähnen, zu dem ich dann zum Schluss noch kommen werde und ihn erläutern möchte. Das Ganze spielt sich zwischen dem Bereich von uns selbst, also unseren weisen, klugen Menschen, die wir über Jahrmilliarden eine Entwicklung durchgemacht haben, und dem, was wir als menschenähnliche Roboter verstehen, nämlich die Humanoide. Beginnen wir mit dem großen Block 1, und da möchte ich Ihnen jeweils zwei Beispiele präsentieren, einmal aus dem sozialen Umfeld, zum anderen Beispiele aus dem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Bereich und drittens zwei Beispiele aus Sonderbereichen. Bildung ist eigentlich ein Universalgesetz oder ein Grundgesetz, was eigentlich jeder haben muss oder haben sollte. Es gibt aber auch Gesellschaften, die sehr überaltert sind und sie möchten gerne diese Lücke zwischen den ganz Jungen und den Elternleuten füllen, insbesondere im Bereich der Bildung, mit Robotertechnik. Bekannt ist natürlich, oder Sie wissen sicherlich, dass es hier bei, unter anderem um die Gesellschaft in Japan geht. Dort sind sehr viele Roboter im Bereich der Schule, gerade wo Kindern mit Begeisterung sich mit diesen kleinen Robotern beschäftigen, die entsprechende Saltos schlagen im Turnbereich oder mathematische Formeln mit kleinen 1x1 und belegen und die Kinder also mit Begeisterung auch das Rechnen lernen. Das heißt natürlich nicht, dass dadurch die Lehrer, die menschlichen Lehrpersonen, muss ich sagen, ersetzt werden sollen, sondern es sind immer nur Hilfsmittel zum Zweck, wo man Kindern begeistern kann mit bestimmten Sachen, die sie durch die Roboter erfahren. Aber letztendlich bleibt der Mensch, wie ich zum Schluss natürlich auch nochmal ganz deutlich sagen möchte, immer das Maß der Dinge. Und auch noch für lange Zeit, da brauchen Sie keine Angst haben, dass morgen schon ein Roboter Sie ersetzt. Wenn es teilweise auch schon stattfindet, aber das ist eine andere Sache. Zum anderen im Bereich der Pflegedienste gibt es in Japan eine Entwicklung, die bestimmte Roboter mit tierischem Gesicht, also sehr freundlichem Gesicht, auch versucht, bei schweren Personen, die durch die zierlichen Pflegehilfskräfte nicht mehr gehoben werden können, zum Beispiel aus einem Rollstuhl in ein Bett heben. Das heißt, sie werden so konstruiert, dass sie Gewichte bis zu 200 Kilogramm problemlos heben können. Und das ist eine gewisse körperliche Erleichterung schon für den Menschen, der mit diesen Patienten zu tun hat. Ob sich das letztendlich durchschlägt, das ist noch eine andere Sache. Im Bereich der staatlichen Zollgeschichten gibt es in China, gerade in dem sehr hochfrequentierten Grenzübergang zwischen China und Macau, schon den Einsatz von mobilen Robotern, die bestimmte Dokumente erkennen können, indem man sie auf den Bildschirm der Roboter legt und dann entweder die Passagiere durchlässt oder nachfragt, dass das und das noch fehlt, das müsse noch herbeigeschafft werden, sonst könnte man die Grenze nicht überschreiten. Also da ist China auch schon sehr weit vorangeschritten. Dann kommen wir zu einem Bereich, der teilweise auch hier in Deutschland sehr stark im Kommen ist, nämlich der Transport von Produkten von einer Halle in die andere, wo nicht mehr ein Mensch einen Wagen bedient, sondern ein führerloser Wagen durch bestimmte Programmiertechniken Produkte aus einem Regal holt, die an einem Arbeitsplatz transportiert. Und das Ganze nennt man dann mobile Robotik oder Autobot, automatische selbstorganisierte Roboter. In den 70er Jahren gab es schon mal eine ähnliche Bewegung, wo versucht wurde, das Thema der unbemannten Fabrik voranzutreiben, wo die Leute glaubten, wir könnten alle handwerklichen Tätigkeiten, die die Menschen damals auch ausführten, durch Maschinen ersetzen. Dass das natürlich nicht so gekommen ist, wie sich einige Leute das vorgestellt haben, das sehen wir ja heute auch. Wir finden uns, wenn wir jetzt die Robotik sehen, fast in einem ähnlichen Zustand, wo viele Leute glauben, durch gute Algorithmen, die man programmiert, durch in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, Maschinen zu entwickeln, die bestimmte menschliche Tätigkeiten ersetzen können. Das läuft natürlich alles auch darauf hinaus, dass es also unbemannte Fabriken geben soll, in diesem Fall nun mit der Hilfe von Robotern. Und der frühere Wirtschaftswissenschaftler Bennis in den USA hat damals zu seiner Zeit schon einen ganz interessanten, vielleicht etwas ironischen Spruch zu diesem Thema der unbemannten Fabrik gesagt, indem er davon sprach, dass die zukünftige Fabrik eigentlich nur zwei Mitarbeiter hat. Ein Mensch und ein Hund. Der Mensch ist dazu da, dass er den Hund füttert, und der Hund ist dazu da, dass er den Menschen davon abhält, in die Maschinen zu greifen. Ein weiterer Bereich des Einsatzes von humanoiden Robotern ist der Bereich der Militärtechnik, und da spielt insbesondere die Firma Boston Dynamics in den USA eine herausragende Rolle, die unter anderem auch im Bereich mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium zusammenarbeitet. Und wenn Sie die Optik dieser beiden sogenannten Humanoiden sich schon anschauen, dann wissen Sie, dass da schon eine gewisse, ich will nicht sagen Aggression, aber doch nicht unbedingt eine Freundlichkeit herausspricht. Zu diesen beiden Robotern oder Humanoiden Atlas und Händel habe ich zwei kleine Filme vorbereitet, die ich Ihnen jetzt gerne zeigen möchte. Das erste ist Atlas. Interessant ist dabei zu sehen, dass ein Kernproblem dieser Entwicklung das Halten des Gleichgewichtes ist. Egal auf welchem Untergrund sich die Roboter bewegen, es sieht sehr wackelig aus, und wenn wir Menschen so durch die schneebedeckten Wälder gehen würden, würde man denken, dass wir vielleicht vorher 1, 2, 3 Flaschen Bier getrunken hätten. Aber bei den Robotern ist es eine hochgradig schwierige Situation, durch mathematische Algorithmen das Gleichgewicht immer wieder zu finden, weil auch die Gewichte, die der Roboter auf dem Rücken trägt, diese elektronischen Einheiten, sehr schwer sind und oberhalb des eigentlichen Schwerpunkts liegen. Deswegen ist es eine besondere Herausforderung für die Entwickler. Hier sehen Sie auch den Transport von kleinen Paketen. In dem Fall sind es Angaben in Pfund. Wenn Sie das so durch zwei teilen, kommen Sie ungefähr auf die Kilogrammgewichte, also knapp 4,5 bis 5 Kilogramm Gewichte transportiert er hier. Das ist eine besondere Demonstration, wo gezeigt wird, dass der Roboter, auch wenn er mal irgendwo hinfällt, sich selbstständig wieder aufrichten kann. Natürlich alles im Vorfeld durch geschickte Algorithmen programmiert. Auch die ganze Bewegung des Wiederaufstehens wird nicht ferngesteuert, sondern ist im Vorfeld schon in einer Art künstlichen Intelligenz festgelegt worden. Das wäre das Beispiel 1 und nun das Beispiel 2. Daran können Sie erkennen, dass jetzt sich der Roboter nicht mehr pedal mit zwei Beinen fortbewegt, sondern durch Räder. Sie kennen vielleicht alle den Begriff des Segway. So ähnlich ist es hier bei diesem Roboter auch. Da werden schon höhere Geschwindigkeiten erreicht, Möglichkeiten zu rotieren, und wenn der in die Kurven fährt, dann können Sie genau sehen, wie er seinen Schwerpunkt so ein bisschen seitlich verlagert, damit er auch diese physikalischen Effekte, die bei diesen Kurvenfahrten stattfinden, mitnimmt. Wie gesagt, speziell diese Art von Roboter werden in erster Linie für die Anwendung in militärischen Bereichen entwickelt und nicht unbedingt in zivilen Bereichen. Obwohl sie doch natürlich auch eingesetzt werden können, wenn es zum Beispiel zum Transport geht. Hier sind es ungefähr 45 bis 50 Kilogramm, die getragen werden. Das Treppen runterfahren funktioniert auch, wohingegen das Treppen aufsteigen mit diesem Antrieb nicht funktioniert. Auch das Springen über Hindernisse ist kein Problem. Aber damit möchte ich jetzt hier mal abbrechen und zum zweiten großen Bereich des Vortrags kommen, nämlich das Kommunizieren mit Robotern. Wie wir miteinander kommunizieren, wissen wir. Wie kommunizieren wir aber mit Robotern? Und wie kommunizieren Roboter mit uns? Da sehen Sie, dass wir unsere fünf Sinne, wenn wir sie beieinander haben, wunderschön miteinander sprechen können. Und die Roboter werden entsprechend auch mit Sensoren, Kameras, Programmen und Ähnlichem ausgestattet, wo sie uns erkennen, unsere Form, unsere vielleicht auch Gerüche erkennen und uns abtasten können und feststellen können, das ist ein Mensch und das ist kein Mensch. Aber immer ist es entscheidend, dass der Mensch im Hintergrund die ganzen Bewegungen und die Erkennungsmerkmale programmiert und nicht der Roboter selbst. Jetzt fehlt noch eine fundamentale Eigenschaft, die Sie vielleicht erahnen können, nämlich, wie sieht es mit den Gefühlen aus zwischen Menschen und zwischen Robotern? Haben wir Gefühle gegenüber Robotern? Können wir welche haben? Und vor allen Dingen können Roboter Gefühle uns gegenüber haben? Ist die große spannende Frage. Deswegen auch ein großes Fragezeichen. Wenn wir im Bereich der Medizin und der Therapiehilfe mal schauen, dann gibt es in England eine Forschergruppe, die sich mit autistischen, also mehr oder weniger kontaktunfähigen Kindern beschäftigt hat und Erfolge erzielt hat, indem sie einen kleinen kindlichen Roboter, den sie Kasper nannten, mit den Kindern zusammengebracht hat und feststellte, dass sie tatsächlich mehr Kontakte suchen zu diesem kleinen Roboter Kasper als zu den Menschen, mit denen sie bisher umgegangen sind. Also man könnte auch davon Gefühlen der Kinder gegenüber Robotern sprechen. Wie sieht es mit Gefühlen gegenüber Robotern aus, die aussehen wie die Dame Sophia oder der Herr Han oder der kleine Sohn Diego? Können Sie sich vorstellen, wenn Sie diese Personen auf der Straße treffen, dass Sie dafür Gefühle entwickeln, ob es Ängste sind oder Sympathiegefühle? Es ist, je nachdem, wie man es macht, nicht so ganz einfach. Insbesondere, wenn Sie zum Beispiel Ihr eigenes Ebenbild auf der Straße treffen würden. Wie würden Sie da reagieren? Und dass es sowas gibt, zeigen japanische Forscher hier an diesen drei Beispielen sehr deutlich. Wo zum Beispiel ist das Original auf der rechten Seite des Bildes bei diesem jungen Mann? Ist es der sitzende Roboter oder ist es der stehende Roboter? Oder wo ist der Mensch? Können Sie das auf Anhieb erkennen? Gefühle, wie gesagt, wecken sowohl Sympathie als auch Ängste. Und wenn man gegenüber Robotern das mal etwas wissenschaftlich versucht auszudrücken, dann hat ein Mitarbeiter einer japanischen Forschungseinrichtung mal die Gefühle auf einer vertikalen Achse aufgestellt und hat gesagt, im unteren Bereich gibt es die Ängste, im oberen Bereich die Sympathien. Und je mehr die Roboter Menschenähnlichkeit zeigen, wie sehen denn da die Gefühle aus? Und viele meinen natürlich, das wäre eine lineare, wenn man also wenig menschenähnlich ist, hat man Angst vielleicht oder wenn man sehr stark menschenähnliche Züge sieht, hat man vielleicht mehr Sympathien für den Roboter. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Es ist also kein lineares Verhältnis zwischen Angst und Sympathie und Roboter-Menschenähnlichkeit vorhanden. Und der Japaner Masahiro Mori hat das seit über 40 Jahren untersucht und festgestellt, dass es tatsächlich einen Knick in dieser Kurve gibt. Am Anfang hat man, wie gesagt, ganz neutrale Sympathien gegenüber einem Roboter. Aber irgendwann schlägt dieses um, die ansteigende Sympathiekurve gegen ein Tal und das hat er Tal der Unheimlichkeit genannt. Und in diesem Zusammenhang sind verschiedene Roboter mal an dieser Kurve aufgemalt worden. Der Industrieroboter KUKA, was eigentlich eine ganz normale Maschine ist, da hat man eigentlich überhaupt keine Sympathie gegenüber, das ist halt eine Maschine, aber wenn es schon ein humanoider Roboter wie Romeo ist, der auch schon ähnliche Gesichtszüge hat, auch lachen kann, sich entsprechend menschlich bewegen kann, sehen die Sympathiewerte schon ganz anders aus. Und beim Atlas mit einem sehr martialischen Aussehen, der ist ganz tief unten im Tal der Unheimlichkeit verankert und weckt gewisse Ängste auch. Wo würden Sie denn andererseits auch diese beiden Han und Sophie einordnen? Da wird sicherlich jeder unterschiedliche Positionen haben, wo er das macht. Der letzte Bereich, der für mich eigentlich der wichtigste ist, da möchte ich mal die Frage stellen, wem nützt diese ganze Roboterentwicklung? Und das Interessante ist, was können Roboter, die wir selbst entwickeln, mit den Problemen oder mit der Problembewältigung machen, die wir selbst als Menschen geschaffen haben? Daher auch der Begriff der geologischen Epoche des Anthropozän, wo eindeutig festgelegt werden kann, dass wir als Menschen starken Einfluss auf die Veränderung auf unserer Erde haben. Und das hat mich zu dem Gedanken gebracht, sind Roboter überhaupt in der Lage, uns bei den Problemen, die wir selbst geschaffen haben, zu helfen? Und ich bin da immer noch im Zweifel, ob es tatsächlich machbar ist. Sie kennen die Bodenverschmutzung, Monokultur und Wasserverschmutzung. Alles das, was wir der Erde sozusagen angetan haben. Hier unten rechts sehen Sie zum Beispiel ein Bild von der chinesischen Hauptstadt Peking. Links bei klarer Sicht, rechts bei starkem Smog, wo Sie kaum was erkennen können. Aber der Bezug zu den Robotern, den möchte ich jetzt nochmal herstellen, nämlich über den Begriff der Energie. Und Roboter sind Maschinen oder humanoide aussehende Maschinen, die sehr stark von elektrischer Energie abhängig sind. Und da ist die Frage, wir haben eh schon große Probleme mit unserer Energiebewältigung und Umwandlung. Wie sieht es mit den Robotern aus, die jetzt in tausenden, millionenfacher Stückzahl auch von dieser Energie zehren? Wo kommt die Energie her? Wie soll sie gewandelt werden? Und da möchte ich nochmal den Bezug zu uns selbst, uns Menschen stellen, die wir ja über Jahrmillionen entwickelt wurden. Wir haben eine Gesamtenergieleistung pro Tag, die unseren ganzen Stoffwechsel und unsere Gehirnaktivitäten bewältigen lässt, von wie viel Watt, was glauben Sie? Die Auflösung ist, 25 Watt an Gesamtenergieleistung verbrauchen wir täglich im Grundumsatz normalerweise. Ein Roboter im Vergleich dazu, der über einen 24-Stunden-Tag läuft, braucht eine gewisse Energieleistung, die fast 42-fach, das 42-fache von dem ist, was wir Menschen selbst benötigen. Ich habe das mal als Vergleich ausgedrückt durch eine Glühlampe mit 25 Watt. Der Roboter bräuchte demgegenüber 42 Glühlampen, um die gleiche Leistung zu vollbringen. Aber noch viel drastischer wird das Ganze, wenn Sie sich mit Ihrem Neuronennetz befassen, was ja auch nur 25 Watt an Energieleistung pro Tag benötigt. Aber um nur 1% unseres Neuronennetzes zu simulieren, was glauben Sie, wie viel Energieleistung dafür nötig ist? Das sind fast zwei kleine Kraftwerke, nämlich 1,7 Gigawatt oder umgerechnet fast 860 Millionen einzelne Glühbirnen zu 25 Watt. Das ist der große Unterschied zwischen uns als humane Entwicklung und den humanoiden Robotern, die wir noch in den nächsten Jahrzehnten, wer weiß wie lange noch weiter, vor uns haben. Um Ihnen auch mal zum Schluss meine persönliche Schlussfolgerung aus der ganzen Entwicklung zu sagen, ist es so, wie ich am Anfang schon andeutete, noch werden kaum Roboter uns mit unseren Leistungen übertreffen können und wir bleiben nach wie vor das Maß aller Dinge. Da kann man so gut wie sicher sein. Wie man so schön sagt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Aber wir sollten nicht unbedingt den Fehler machen, dass wir glauben, durch Roboter auch unsere ursächlichen Probleme, die ich eben hier im Bereich des Anthropozäns geschildert habe, auch bewältigen zu können. Dass es sicher einige Roboter gibt, die zum Beispiel bei Erdbeben sehr geschickt nach Lebewesen oder nach Menschen, die verschüttet sind, suchen und sie leicht auch finden. Das ist in Ordnung. Aber wir sollten uns selbst vielleicht auch mal an die Nase fassen und sagen, vielleicht ist es besser, uns mehr an die Natur, an die Perspektiven der Natur anzupassen, als uns vielleicht möglicherweise eine Konkurrenz zu schaffen, die wir irgendwann, wenn es mal mit der Digitalisierung und mit der künstlichen Intelligenz so weitergeht wie bisher, arbeitslos machen. Mehr als das, was heute schon im Ansatz geschehen ist. Und das Schlusszitat möchte ich gerne einem ganz bekannten Wissenschaftler, der einer der ersten Computer entwickelt hat, nämlich Konrad Zuse, geben. Der hat einmal gesagt, dass die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, bei weitem nicht so groß ist, als die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer. Und wenn Sie in dem Zusammenhang das Wort Computer austauschen mit dem Wort Roboter, dann sind Sie da auf der gleichen Wellenlänge. Und zudem gibt es heute ernstzunehmende Wissenschaftler, die glauben, dass man vielleicht bald eine Menschheit 2.0 hat, sehr zweifelhafter Begriff aus meiner Sicht, oder eine Superintelligenz entwickelt oder sogar eine Singularität, wo eine zentrale Intelligenz die Kaste der Roboter und die Kaste der Menschen gemeinsam steuert. Solche Argumente gibt es von ernstzunehmenden Wissenschaftlern. Was sagen Sie denen oder was setzen Sie denen entgegen? Da gibt es einen ganz interessanten Satz oder einen Spruch von Wilhelm Busch, den möchte ich Ihnen zum Schluss auch nennen. Und zwar heißt der, dass wer mit Mühe schon erklettert einen Baum und glaubt, dass er schon ein Vogel sei, der irrt sich sehr. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Vielen Dank für den Vortrag. Es gibt noch Möglichkeiten, Fragen zu stellen, wenn jemand welche hat. Ansonsten kann man uns auch noch am Stand besuchen bei Springer Nature.
Ich werde mich noch eine Weile aufhalten oder hinten beim Springerstand sein. Wenn noch persönliche Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.